Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Die Credit Suisse macht 6,7 Milliarden Gewinn, das drittbeste Ergebnis in ihrer Geschichte. Und sie hat, anders als die UBS, unter dem Strich Kunden und Geld dazu bekommen. Der iranische Präsident erklärt während den traditionellen Revolutionsfeierlichkeiten sein Land zum Atomstaat. Der französische Autohersteller Renault meldet einen Jahresverlust von mehr als 3 Milliarden Euro. Die Dauerkälte in der Schweiz hat Folgen für die Bauwirtschaft. Man hätte zu tun, aber kann nicht. Und um 13 Uhr ein Symboltag fürs neue Südafrika. Vor genau 20 Jahren öffneten sich die Gefängnistore für den Anti-Apartheid-Kämpfer Nelson Mandela. Afrika-Korrespondent Rudi Künk über den lebenslangen Kampf eines großen Mannes für ein gerechteres Land. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Roger Brändlin.
6,7 Milliarden Franken, so viel beträgt der Gewinn der Grossbank Credit Suisse im letzten Jahr. Im Gegensatz zur UBS flossen der CS auch beträchtlich neue Kundengelder zu. Netto waren es 41 Milliarden Franken. Wegen der italienischen Steueramnestie verlor aber auch die Credit Suisse im vierten Quartal 5,6 Milliarden. Weiter wurde am Morgen bekannt, dass die CS gut 4 Milliarden Franken Bonuszahlungen an ihre Mitarbeiter vergibt. Das ergibt im Schnitt 144.000 Franken pro Angestellten. Im Vergleich zu 2007 sei das aber ein Rückgang um 20%, teilt die Bank mit. Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten für 2009 keine Boni in Geldform, sondern variable und langfristige Vergütungen. In der Affäre um gestohlene Bankdaten in Deutschland setzt Bundesrätin Wittmer-Schlumpf auf die Justiz. Gegen den Datendieb ist eine Strafverfolgung eingeleitet worden, sagte Wittmer-Schlumpf gegenüber dem Blick. Deutschland müsse bei den Ermittlungen mithelfen, dazu sei Berlin verpflichtet, zumindest wenn der Datendieb sich auf deutschem Boden aufhalte. Ferner zeigte sich die Justizministerin überzeugt, dass eine Abgeltungssteuer der Schweiz als Offerte an die europäischen Staaten nicht ausreiche. Den Zeitpunkt dafür habe die Schweiz verpasst. Im Januar ist die Jahresteuerung in der Schweiz auf 1% gestiegen, dies vor allem wegen des höheren Ölpreises. Es ist der höchste Wert der Teuerung seit November 2008. Im Dezember hatte die Jahresteuerung noch 0,3% betragen. Nebst Erdöl kosteten auch Tabakwaren deutlich mehr. Die Krankenkassenprämien, die im letzten Jahr auch stark anstiegen, werden im Teuerungsindex nicht berücksichtigt. Dies, weil Prämien im Krankheitsfall größtenteils an die Haushalte zurückfließen. Die Gewerkschaften wollen, dass in der Schweiz verstärkt gegen Lohndumping vorgegangen wird. Die Finanzkrise habe dazu geführt, dass vor allem bei der Einstellung von Arbeitnehmern aus dem Ausland die Löhne gedrückt würden. Zu diesem Schluss kommt der Gewerkschaftsbund und die Unia in einer Bilanz zur Personenfreizügigkeit. Lohndruck, Dumpinglöhne und schlechtere Arbeitsbedingungen seien vielerorts eine nicht wegzudiskutierende Tatsache geworden. Problematisch sei die Lage besonders in Branchen ohne Gesamtarbeitsvertrag und in den Regionen nahe der Grenze. Der Gotthard-Straßentunnel soll während der Renovation durch einen Autoverlader auf der Schiene ersetzt werden. Diesen Vorschlag macht die Alpeninitiative mit einem Autoverlad wie am Lötschberg, will die Umweltorganisation verhindern, dass eine zweite Straßenröhre gebaut wird. Der bestehende Tunnel muss in rund 10 Jahren total saniert werden. Der Schweizerische Nutzfahrzeugverband, die ASTAG, bezeichnet die Forderung als praxisfremd und illusorisch, da die Kapazität auf der Schiene nicht genüge. Für die ASTAG führt nichts an einem zweiten Straßentunnel vorbei. Das Europaparlament hat das umstrittene sogenannte SWIFT-Abkommen gestoppt. Damit ist die seit langem praktizierte Weitergabe von EU-Bankdaten an die USA unterbrochen. Die Vereinbarung sollte es amerikanischen Terrorfahndern weiterhin erlauben, auf die Bankdaten von Millionen europäischer Bürger zurückzugreifen. Ein Teil der SWIFT-Zentrale ist heute in der Schweiz untergebracht. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben in Brüssel ihren Gipfel begonnen. Das Hauptthema ist ein Rettungsplan für das vom Bankrott bedrohte Griechenland. Die griechische Schuldenkrise belastet den Euro und droht auf die ebenfalls massiv verschuldeten EU-Staaten Spanien und Portugal überzugreifen. An der Revolutionsfeier in Teheran hat der iranische Präsident Ahmadinejad Iran zum Atomstaat erklärt. Die erste Ladung des auf 20% angereicherten Urans sei den Wissenschaftlern übergeben worden, sagte er. Seine Regierung strebe aber keine Atomwaffen an. Wenn wir eine Bombe herstellen wollen, werden wir das mitteilen, sagte der iranische Präsident wörtlich. Für den Kern von Atomsprengköpfen braucht es Uran, das auf 80-90% angereichert ist. Oppositionelle melden, die Sicherheitskräfte hätten heute Morgen während der Großdemonstration für das Regime auf gegnerische Demonstranten geschossen. Der französische Autohersteller Renault hat im vergangenen Jahr einen Verlust von über 3 Milliarden Euro erlitten. Der Umsatz sank um 11%. Renault rechnet mit einer weiteren deutlichen Schrumpfung des Automarktes. Gestern hatte das französische Konkurrenzunternehmen Peugeot Citroën einen Verlust von 1,1 Milliarde Euro gemeldet.
Jetzt sind also auch die großen Zahlen der anderen großen Bank auf dem Tisch und die sind gut und im Vergleich wie erwartet besser. Gleich die Details zu Geschäft und Bilanz der Credit Suisse. Und weiter zur offiziellen Revolutionsfeier. Im Iran sind Hunderttausende aufgeboten, Oppositionelle haben da nichts zu suchen. Klar ist, dass der Gotthard-Straßentunnel saniert werden muss. Unklar, wie das verkehrstechnisch gehen soll. Dann Kälte in der Schweiz, die Baubranche ist zum Nichtstun verdammt. Schnee in den USA, eine Hauptstadt steht still. Und für Südafrika ist heute ein Symboltag. Es gibt einen Nelson Mandela Gedenkmarsch, eine Parlamentsstunde zu Ehren und in Anwesenheit von Nelson Mandela, und man denkt dabei zurück. Vor genau 20 Jahren ist dieser Nelson Mandela aus dem Gefängnis freigekommen. Viel Stoff fürs Tagesgespräch mit Afrika-Korrespondent Rudi Küng, der Nelson Mandela auch persönlich begegnet ist. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.391 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 46,71 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 06,95. Das Wetter heute Nachmittag: fällt vor allem am Nordrand der Schweiz noch häufig Schnee. Sonst schneit es nur noch ab und zu. In den Alpen gibt es auch sonnige Abschnitte. Die Temperatur liegt bei minus 4 Grad. Dazu bläst eine schwache bis mäßige Brise. Im Süden ist es wechselnd bewölkt. Mit böigem Nordwind steigt dort die Temperatur bis auf plus 5 Grad. Am Freitag fällt im Norden noch etwas Schnee. In den Alpen und im Süden ist es ziemlich sonnig. Am Wochenende bleibt es in den Alpen und im Süden oft sonnig und auch im nördlichen Flachland gibt es trotz Nebel und Wolken einige Aufhellungen. Die Höchstwerte liegen dann im Norden bei minus 2 und im Süden bei plus 6 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Ostschweiz auf der A1 Richtung St. Gallen gibt es zwischen Wiel und Utzwil Stau nach einem Unfall.
Zwei Tage nach der UBS hat auch die zweite Schweizer Grossbank ihre Zahlen veröffentlicht. Sehr gute Zahlen, 6,7 Milliarden Gewinn. Und im Gegensatz zur UBS genießt die Credit Suisse offensichtlich das Vertrauen der Reichen der Welt. Über 40 Milliarden Franken an Vermögen sind der Bank neu anvertraut worden. Thomas Rüst mit Einzelheiten.
An der Spitze der Credit Suisse steht seit knapp 3 Jahren ein Amerikaner, Brady Dugan. Seine Bank hat nun im ersten Jahr nach der Finanzkrise bereits wieder 6,7 Milliarden Franken verdient. Und deshalb sagt der 51-Jährige, er sei glücklich, er sei happy über das erzielte Resultat.
Well, we're happy with the results in 2009 overall. And I think they really indicate the strength of the client-focused, capital-efficient model that we've adopted.
Der größte Unterschied zur UBS besteht darin, dass die zweite Bank am Zürcher Paradeplatz eine Top-Adresse im letzten Jahr geblieben ist für die Reichen in der ganzen Welt. 44 Milliarden Franken sind 2009 zusätzlich der Credit Suisse anvertraut worden. Die UBS hingegen musste im letzten Jahr einen Abfluss von Kundengeldern hinnehmen in der Höhe von über 140 Milliarden Franken. Dieses viele neue Geld für die CS sei sehr erfreulich, sagt Dugan. Denn neues Geld sichert Gewinne in der Zukunft, weil die Bank mit dem Vermögen der Reichen dank Gebühren und Kommissionen hohe Erträge für sich selbst erwirtschaftet. Brady Dugan.
We were very pleased with the total inflow of assets in the fourth quarter.
Doch so erfreulich der Gewinn und der Zustrom von neuem Geld sind, auch die Credit Suisse hat die Turbulenzen des vergangenen Jahres zu spüren bekommen. Die Steueramnestie in Italien zum Beispiel führte dazu, dass Kunden aus Italien Geld in ihre Heimat transferierten, um es dort zu deklarieren. 5,6 Milliarden Franken flossen auf diese Weise ab und Dugan räumt ein, dass der Scudo, die Steueramnestie im südlichen Nachbarland, Spuren in der Bilanz der Bank hinterlassen habe.
Well, certainly in the case of an amnesty or like the Scudo process, clearly some of that money did go through the Scudo and end up in the onshore market in Italy.
Die Credit Suisse ist jedoch daran gegangen, sich den neuen Entwicklungen anzupassen. Marathonläufer Brady Dugan nimmt für sich in Anspruch, die neuen Herausforderungen auf der Wegstrecke früher als andere gesehen zu haben. Das Geschäft mit den Kunden im Ausland, nicht nur in Italien, dieses sogenannte Cross-Border-Geschäft, werde sich ändern in der Zukunft. Deshalb will sich die Bank schon heute mehr auf das Geschäft in den jeweiligen Heimatländern der Kunden konzentrieren. Auch was die Boni anbelangt, habe man sich laut Dugan früher als andere auf die Kritik eingestellt. Ein großer Teil der knapp 7 Milliarden Franken Boni wird nicht sofort ausbezahlt, sondern hängt ab vom Geschäftsgang in den kommenden Jahren. Was Brady Dugan selbst verdient hat, wird erst im Jahresbericht in ein paar Wochen bekannt gegeben.
Thomas Rüst, gute Zahlen also bei der Credit Suisse. Wie ist dieser Abschluss 2009 zu werten? Was sind diese Zahlen wert im Vergleich auch zur UBS? Und bringt die Bankgeheimnisdiskussion nicht alles wieder in Bewegung? Die Einschätzung von Wirtschaftsredaktor Urs Sigrist.
Starke Dynamik, gut positioniert, gute Performance und dies alles mit weniger Risiken. Die Welt des Credit Suisse-Chefs Brady Dugan sieht rosig aus. Natürlich kann man merken, dass das vierte Quartal des letzten Jahres auch für die CS eher enttäuschend war, aber da waren die Märkte für alle schlecht, da wurde weniger gehandelt und das haben alle Banken zu spüren bekommen. Während also der Chef der Konkurrentin UBS, Oswald Grübel, noch alle Hände voll zu tun hat, um Aufräumarbeiten zu verrichten, die Geldabflüsse zu stoppen, die Bank neu zu positionieren, so ist die Krise für die CS Vergangenheit. Die Leistung und die Gewinne der Bank lassen sich schon wieder mit den Gewinnen vor der Krise vergleichen. Die 6,7 Milliarden Gewinn sind schon wieder das drittbeste Ergebnis der Bank überhaupt. Und wie schnell die CS aus der Krise gekommen ist, zeigt der Vergleich zum ganz großen Krisenjahr 2008, als auch sie einen Verlust von mehr als 8 Milliarden Franken gemacht hat. Für all das genehmigen sich die CS-Banker Milliardenboni. Durchschnittlich erhält jeder Bankangestellte fürs letzte Jahr allein an variablen Vergütungen 144.000 Franken und insgesamt erhält jeder CS-Angestellte durchschnittlich gut 300.000 Franken Lohn. Das mag man grundsätzlich fragwürdig finden, ungerecht und moralisch stoßend, doch immerhin macht die Bank im Gegensatz zur UBS Gewinn und Staatshilfe hat sie auch keine benötigt. Rosig ist für Brady Dugan, aber nicht nur der Blick zurück. Die Bank ist auch gut ins neue Jahr gestartet, sie schafft wieder neue Stellen, sie macht Jagd auf die Superreichen in den USA und selbst die Steuerdaten-Bankgeheimnisdiskussion in Europa schreckt den CS-Chef nicht wirklich. Maximal 35 Milliarden Franken würde die Bank verlieren, wenn auch andere Länder eine ähnliche Steueramnestie wie Italien erlassen würden. Nun gehört es natürlich zum Job jedes Bankmanagers, Zuversicht zu verströmen, doch die Kunden geben Brady Dugan recht. Sie bringen ihr Geld zur CS, die Bank gewinnt Marktanteile und sie gehört damit weltweit zu den Gewinnern der Krise.
Jetzt soll es soweit sein. Iran sei nun ein Atomstaat, sagt Präsident Mahmoud Ahmadinejad. Die Anreicherung von Uran sei geglückt, für Forschungszwecke, beteuert der iranische Präsident. Derweil feiern offenbar viele tausend Menschen die eigene Regierung an einer Großkundgebung zum Jahrestag der Islamischen Revolution. ARD-Korrespondent Kilian Pfeffer berichtet.
Tod Amerika, Tod Israel. Bei der offiziellen Feier des Iran zum 31. Jahrestag der Islamischen Revolution fehlten die Verwünschungen in Richtung Ausland nicht. Hunderttausende waren allein in der iranischen Hauptstadt Teheran zu Umzügen zusammengekommen und lauschten auf dem Friedensplatz, dem ersten Höhepunkt der Feiern, der Rede von Staatspräsident Ahmadinejad. In der ging es auch um die umstrittene Urananreicherung. Seit Dienstag, so vermeldete es das Land zumindest selbst, hat man mit der Produktion von auf 20% angereichertem Uran begonnen. Heute erklärte Ahmadinejad das Land dann zum Atomstaat und schoss bei der Gelegenheit Richtung Westen.
Der Westen soll uns zuhören. Wenn wir an ihrer Stelle gewesen wären, dann wären wir so aufrichtig gewesen, das angereicherte Uran zu besorgen und hätten uns dafür beim iranischen Volk bedankt. Sie behaupten aber, dass der Iran durch die Anreicherung der Atombombe einen Schritt näher komme. Meiner Meinung nach sind sie entweder Analphabeten oder unwissend. Oder sie tun nur so, als ob sie das wären.
Seine Regierung strebe keine Atomwaffen an, so Ahmadinejad. Wenn man eine Bombe herstellen wolle, so werde man das mitteilen. Der Präsident sagte außerdem, man stehe unter Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA. Es sei deswegen gar nicht möglich, etwas so wörtlich im Schilde zu führen. Unterdessen ist es am Rande der Feierlichkeiten zu den erwarteten Zusammenstößen zwischen Oppositionellen und Sicherheitskräften gekommen. So heißt es zumindest auf Internetseiten der Regierungsgegner. Demzufolge wurden die Autos des früheren Präsidenten Khatami und des Oppositionspolitikers Karoubi von den berüchtigten Basij-Milizen angegriffen. Die Politiker blieben offenbar unverletzt. Weiteren Berichten zufolge wurden aber der Bruder und die Schwägerin des ehemaligen Präsidenten Khatami festgenommen. Offenbar, um die Absprachen zwischen den Protestierenden zu unterdrücken und die Kommunikation unter anderem mit dem Ausland zu erschweren, haben die iranischen Behörden die Geschwindigkeiten für Internetdatenübertragungen gedrosselt. Außerdem ist das Handynetz gestört, SMS könne nur eingeschränkt verschickt werden. Störungen gibt es auch beim Maildienst des Anbieters Google.
Der Gotthardstraßentunnel muss spätestens in 10 Jahren richtig saniert werden. Was soll dann während der langen Sanierungszeit mit dem Verkehr passieren, der sonst Tag für Tag durch den Tunnel fährt? Ein zweiter Tunnel solle her, fordern die einen. Auf keinen Fall, protestiert der Verein Alpeninitiative und präsentiert eine konkrete Idee, wie es ohne zweite Röhre gehen könnte. Andrea Jacki.
Zwei Rollen der Landstraßen während der Sanierung des Gotthardstraßentunnels. Eine für Personenwagen und eine für Lastwagen. So möchte es der Verein Alpeninitiative. Eigentlich nichts Neues. Neu ist der konkrete Lösungsvorschlag, den Alf Arnold, Geschäftsführer des Vereins, heute vorstellte. So sollen die Personenwagen durch den bereits bestehenden alten Bahntunnel zwischen Airolo und Göschenen geführt werden. Die Lastwagen hingegen will der Verein im neuen NEAT-Basistunnel transportieren lassen, der bis ca. 2017 in Betrieb sein soll. Dies aus Platzgründen. Alf Arnold.
Der Scheideltunnel, der alte, aus dem Jahr 1880, ist relativ klein. Der neue Basistunnel hat einen viel größeren Querschnitt und das erleichtert den Transport von Lastwagen, also auch von 4 Meter hohen Lastwagen, wie sie heute Norm sind. Und dazu kommt, der Basistunnel besteht aus 2 Röhren, das reduziert auch die Unfallgefahr.
Möglich wird dieses Konzept aber nur, wenn der Lastwagenverkehr bis in ca. 10 Jahren um die Hälfte reduziert wird, so wie es das Parlament im Gesetz fixiert hatte. Mit der heute vorgestellten Idee der Alpeninitiative kann Michael Gerken überhaupt nichts anfangen. Der Direktor des Nutzfahrzeugverbandes ASTAC meint dazu:
Der Autoverlad wie auch der Verlad von Lastwagen auf die Bahn, das ist ein Konzept aus den 70er, 80er Jahren. Die Logistik-Transportwirtschaft ist heute einiges weiter. Heute werden Güter und nicht Lastwagen verladen.
Zudem würde ein Verladen von Personenwagen auf die Bahn massive Wartezeiten für die Autofahrer bedeuten, meint Gerken weiter. Für ihn und seine ASTAC komme nur eine zweite Röhre auch für Autos in Frage. Bei der SBB und bei den zuständigen Bundesämtern will man die Idee nicht beurteilen. Beim Bundesamt für Straßen verweist man auf den Bericht, der bis spätestens Ende Jahr vorliegen soll. Darin will der Bundesrat sein Konzept zur Sanierung des Gotthardstraßentunnels vorstellen. Bisher war die Landesregierung einer zweiten Röhre gegenüber sehr kritisch eingestellt.
sollen alle Eltern ihre Kinder in Privatschulen schicken können, wenn sie das wollen, auch Eltern mit kleinen Einkommen. Diese Frage wird in mehreren Kantonen diskutiert und im Kanton Thurgau werden die Stimmberechtigten am 7. März über eine entsprechende Initiative der Organisation Elternlobby entscheiden. Eine Befürchtung der Gegnerinnen und Gegner ist, dass bei einer Annahme der Initiative viele kleinere Schulen schließen müssten. Das zeigt eine Reportage von Sascha Zürcher.
Kreuzlingen am Bodensee, nahe der Grenze zu Deutschland, morgens um 9:30. Gut 300 Schülerinnen und Schüler der Rudolf-Steiner-Schule strömen auf den Pausenplatz. Wer sein Kind nach der anthroposophischen Methode unterrichten lässt, muss selbst in die Tasche greifen. Pro Familie wird ein Beitrag verlangt, der vom Einkommen der Eltern abhängt, wie der Klassenlehrer Oliver van der Waarden erklärt.
Wir erleben täglich, dass die freie Schulwahl zumindest bei diesen Eltern ein Riesenbedürfnis ist und dass die mit einem riesigen Engagement hier ihren Kindern diese Schule ermöglichen. Finanziell, die müssen sehr viel bezahlen.
Die Schulkosten bewegen sich zwischen 600 und 2000 Franken pro Monat. Die Initiative «Freie Schulwahl für alle», lanciert von der Elternlobby, möchte hier Chancengleichheit erreichen. Eltern sollen künftig zwischen den einzelnen öffentlichen Schulen und den privaten frei wählen können, egal ob reich oder arm.
Wir haben jetzt die Situation, dass Eltern, wenn sie wählen möchten, wenn sie da ein Interesse haben und sich das leisten können, haben sie alle Freiheiten, die es nur gibt. Und wenn sie minder bemittelt sind, dann bleibt eigentlich nur die staatliche Schule als Möglichkeit. Sie haben keine Wahlmöglichkeit.
Heute besuchen im Thurgau 830 Kinder oder 2,5% eine der 14 Privatschulen. Künftig erhielten diese vom Staat 15.000 Franken pro Schüler und Jahr. Der Kanton rechnet mit Mehrkosten von 30 Millionen Franken. Letztlich geht es den Gegnern der Initiative aber nicht ums Geld, wie der Besuch im 2000 Zehlendorf Horn zeigt. Helene Häuptle ist Schulleiterin der staatlichen Primarschule und sie ist gegen die freie Schulwahl, weil sie eine soziale Entmischung befürchtet.
Das heißt, dass Kinder, die hier in Horn wohnen und an einem anderen Ort zur Schule gehen, hier im Dorf eher von der ihrer sozialen Altersgruppe ausgegrenzt würden und sich weniger auch in Organisationen oder Vereinen engagieren hier lokal. Das könnte eine für so ein kleines Dorf dann ein Problem sein.
Helen Häuptle ist zuständig für 80 Kinder, die in Horn die Mittelstufe besuchen. Sie zweifelt daran, dass die Initiative allen Eltern gleiche Chancen bringen würde.
Also ich glaube nicht, dass die Zweiklassengesellschaft durch die Initiative hier aufgelöst werden kann. Ich denke, die wird weiterhin bestehen bleiben und dass so eine Unterscheidung von Elite und von Ghetto-Schulen auch so noch möglich ist.
Gerade Kinder von sogenannt bildungsfernen Familien blieben eher in der Schule vor Ort, während Kinder aus sogenannt gebildeten Familien in andere Schulen geschickt würden. Für Helen Häuptle ist außerdem klar, gerade kleine Dorfschulen könnten Opfer der freien Schulwahl werden. Ihnen drohe die Schließung. Dem widerspricht Oliver van der Waarden, Lehrer an der Rudolf-Steiner-Schule in Kreuzlingen, vehement.
Die Erfahrungen in Ländern mit der freien Schulwahl zeigen, dass gar nicht so ansturmmäßig dann gewechselt wird. Denn ein weiter Schulweg ist für ein kleines Kind immer eine Belastung, auch wenn die Schule weit weg noch so gut ist.
Der Thurgau ist erst der zweite Kanton, der über die freie Schulwahl abstimmt. Im Baselland fiel eine ähnliche Initiative der Elternlobby vor 1,5 Jahren haushoch durch. Und auch im Thurgau stehen die Chancen nicht allzu gut. Alle großen Parteien lehnen hier die Vorlage nämlich ab.
Die Elternlobby kämpft auch in anderen Kantonen für die freie Schulwahl. In St. Gallen ist eine Initiative eingereicht, in Basel-Stadt, Solothurn und Zürich laufen Unterschriftensammlungen. Es ist kalt in der Schweiz und das schon länger. Der Januar war der kälteste seit 20 Jahren. Der strenge Winter ist für die einen Branchen ein Segen, zum Beispiel für den Tourismus. Ein anderer Wirtschaftszweig bekommt in der anhaltenden Kälte langsam ein ernsthaftes Problem, die Bauwirtschaft. Das zeigt der Bericht von Freddy Gasser.
Die Schweiz stapft. Die Schweiz schleudert. Aber vor allem die Schweiz schaufelt. Schaufeln, das ist seit Wochen für viele tägliche Arbeit. Ganz anders aber für jene, bei denen Schaufeln eigentlich zum Beruf gehört, für die Bauarbeiter. Für sie ist der bisherige Winter nicht nur ein kalter, sondern gar ein schlimmer Winter. Denn sie können nicht mehr richtig arbeiten, bestätigt Bauunternehmer und Nationalrat Werner Messner, Präsident des Schweizerischen Baumeisterverbandes.
Ja, also diesem Ausmaß, wie wir es jetzt erleben, ist es ein großes Problem, denn wir kommen an die Grenze der Möglichkeit, bei solchen Temperaturen überhaupt noch arbeiten zu können.
Die Grenzen im Baugewerbe liegen bei -3 bis -5 Grad. Dann mache es keinen Sinn mehr, eine Baustelle offen zu halten, sagt Messner. Denn die Arbeiter würden bei dieser Kälte so langsam, beispielsweise beim Armierungseisen verlegen, dass sich die Arbeit nicht mehr lohne.
Weil die Leute müssen sich ja entsprechend anziehen, sind unbeweglich. Die Kälte behindert sie, die Kälte verhindert eine optimale Leistung. Und eben da kommt noch dazu, dass die Gesundheit gefährdet ist.
Dazu komme, die Kälte verursache Qualitätsprobleme.
Ich denke da zum Beispiel an Betonbauten, vor allem dann, wenn es Sichtbeton bleiben soll, dann ist einfach trotz Chemie die Qualität nicht mehr gewährleistet. Es gibt Schattenbildungen, es gibt so Fleckenbildungen und das ist natürlich nicht Qualität, welche der Bauherr will.
So erlebt das Schweizer Bauhauptgewerbe in nur 2 Wochen zum zweiten Mal die Situation, dass rund 2/3, wenn nicht sogar 3/4 des Gewerbes lahm liege. So schätzt es der Präsident des Baumeisterverbandes. Dies sei besonders schade, weil die Auftragsbücher im Moment eigentlich voll seien. Seit vielen Jahren habe sich das Baugewerbe eben nicht auf so kalte, sondern eher auf warme Winter eingestellt.
Inzwischen ist halt so etwas wie der Frühling eingekehrt. Man glaubt, es gäbe keine richtigen Winter mehr. Vielleicht müssen wir uns wieder daran gewöhnen, dass Winter eben Winter ist.
Derweil schaufelt die Schweiz weiter.
Die kalten Temperaturen in der Schweiz sind außergewöhnlich. In den USA an der Ostküste muss man aber in den Wetterdaten über 100 Jahre zurückblättern, bis man auf Vergleichbares stößt. Noch nie seit 1899 ist in einem Winter so viel Schnee auf Amerikas Hauptstadt Washington D.C. niedergegangen. Und Washington liegt immerhin südlicher als Neapel. In der Nacht auf heute wurde mit 140 Zentimetern in diesem Winter ein Rekord gemessen und die Hauptstadt der Supermacht USA ist zum zweiten Mal in nicht weniger Tagen lahmgelegt. Peter Vögerli ist in Washington durch den Schnee der Erkenntnis gestapft.
Bevor der große Schnee kam, der zweite in nicht wenigen Tagen, wurde es still in Washington. Der geschäftige Leerlauf stoppte, die Stadt wartete. Stunden später fielen die ersten kleinen Flocken, später die dicken und schließlich kam der Wind. Dann und wann zitterte sich ein Autoscheinwerfer durch das Schneegestöber, die wenigen Menschen nahmen von den Straßen Besitz, Langlauf war das beste Fortbewegungsmittel in Downtown Washington. Nicht einmal mehr die Post wurde ausgetragen. Und schließlich wartete ich auf den ersten Wildwechsel in der ausgestorbenen Innenstadt. Zehntausende Regierungsangestellte blieben zu Hause, die Flughäfen geschlossen, die Geschäfte hatten kaum noch Brot und Milch und sowieso keine Schaufeln mehr, das übliche Bild, wenn es schneit in D.C. Nur der Praktikant des Schweizer Fernsehens kam ins SRG-Büro an die Wärme, er mochte nicht mehr unter mehreren Decken und Pullovern ohne Strom zu Hause liegen, sondern schrieb empört eine Online-Kolumne für die Thurgauer Zeitung über die miserable Infrastruktur in Amerika und Freunde in der Schweiz spotteten, es braucht also keine iranische Atombombe, um Washington lahmzulegen. Yes, we know. Eindrücklicher aber als die Häme ist die Symbolik des Rekordschnees, der Washington lahmlegt. Meine neue Kollegin von der französischen Zeitung Libération, vor kurzem noch in Moskau, ist entsetzt, wie gelähmt das politische Amerika ist. Ein einziger Senator blockiert zurzeit im Alleingang die Besetzung von 70 Regierungsposten, weil er sich ein Schnäppchen für seinen Heimatstaat sichern will. Es entstehen tausendseitige Gesetzeskompromisse, die oft an komplizierten Regeln scheitern. Oft reicht nicht eine einfache, sondern nur eine Mehrheit von 60 Stimmen im Senat, um Gesetze voranzubringen. Ja, es brauche allein schon eine Mehrheit von 60 Stimmen, dass die Senatoren am Morgen überhaupt aufstünden, spottete ein Kommentator. Und Nobelpreisökonom Paul Krugman schrieb, Amerika ist noch nicht verloren, aber der Senat arbeitet daran. Der Grund, das parlamentarische System in den USA des 21. Jahrhunderts wird teilweise noch immer nach Regeln des 18. Jahrhunderts bestimmt, die ihren Sinn hatten, aber im Verlaufe der Zeit in der Praxis pervertiert wurden. Die Reformblockade Washingtons ist nicht ungewöhnlich, der viele Schnee hingegen schon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.